Erich Mielke, einen Mielke-Spruch bringt der, wie kam, oh Gott. Nächstes Jahr gibt's dann von René Obermann exklusive Hitler-Vergleiche. Ja, unser Netz ist das Beste, das sich je seit
von der Edge,
weil, von der an, Edge bis an die Memel über das Reich gespannt hat. Herr Obermann. Unglaublich.
Das Herrennetz.
Ja. Nee, so nicht.
We're losing them. Stay close.
I'm trying.
Use the stabilizers.
Look at how it stabilizes.
The blue switches.
Well, the blue ones don't do anything. They're just blue.
Yes, they're blue. They're the blue stabilizers.
Yeah. Well, it's just boring now, isn't it? They're boring us. They're blue boring us.
Doctor, how come she can fly the TARDIS?
You call that flying the TARDIS, ha?
Okay. I've mapped the probability vectors, done a fallback on the temporal isometry, charted the ship to its destination, and parked us right alongside.
Parked us? You haven't landed?
Of course we've landed. I just landed her.
But it didn't make a noise.
What noise?
You know, the...
It's not supposed to make that noise. You leave the brakes on.
Yeah, well, it's a brilliant noise. I love that noise.
Nummer 376. Tampu, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 376. Kompott, den ich am heutigen, ja im Herbst, es regnet nämlich, Freitag, dem 24. Mai 2013, Tag 144, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 9:45.
Wenn es denn nicht gerade irgendeine andere Zeit ist. Das Intro habe ich aus NSFW Folge 69, Erich Obermann und Dr. Wer noch gleich, vierte Folge aus der fünften Staffel, Geraubmord kopiert. Und was ihr hier auf die Ohren bekommt, ist allerdings nicht nur eine große Seite, die eine kleine Seite kauft, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech inklusive Mafia und Space. Und was ihr konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für die Politik für diese Woche, in der sich mal wieder eine Terrorecke eingefunden hat, in der es ein paar Atommeldungen gab. Dann gibt es natürlich auch wieder Wahlkrämpfe und mehr. 4 Grad, Light Rain Siege. Leider, ja. Broken Cloud Siege, chillige Greetings. Weil die 4 Grad windchillen wie 4, Comfort Leveln wie 6. Und der Wind macht, was fand's auch gleich, irgendwas Einstelliges, km/h hier 6 aus dem Haus wäscht. Kurz fühlt sich wieder kühl an. Aber wer hat den Herbst vorbestellt? Und das Geregne finde ich auch nur begrenzt lustig, vor allem weil es damit droht, dass es noch mehr wird. Aber ja. So, da hätten wir dann aber erstmal die Terrorecke, die damit der PDS losgeht, weil auch im Kampf gegen Pädophilie im Internet hält der hessische Innenterrorist Boris Rhein. Klammer auf, ratet mal. CDU, natürlich. Was denn sonst? Klammer zu. Eine Mindestspeicherfrist für Kommunikationsdaten für erforderlich. Bei der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung gehe es eben nicht nur um Terrorismus, sagte Rhein am Freitag in Wiesbaden. Der Minister stellte in der Landeshauptstadt das Vorgehen des hessischen Landeskriminellen Amtes gegen Straftäter vor, die im Internet Chat Kinder und Jugendliche sexuell belästigen. In dem Chat sexuell belästigen. Naja, also das kann ja dann nur noch in Schriftform sein. Und inwiefern hilft eine verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung von jedem irgendetwas dabei? Wenn man weiß, dass man überwacht wird, dann macht man sowas ja nicht mehr. Und wenn man weiß, dass man überwacht wird, macht man eine ganze Menge Dinge nicht mehr, wie zum Beispiel sich gegen eine Regierung äußern. Weil man weiß, dass man dafür dann in den Knast kommt, ein bisschen gefoltert wird. Aber hey... Da sind wir ja noch nicht. Die Fahnder geben sich nämlich im Netz als Kinder oder Jugendliche aus und warten auf unsittliche Angebote. Das ist also das, was Sie da als Internetstreife verstehen. Aber man darf doch nicht anonym sein. Der Herr Fahnder hat gefälligst als Horst Meier, Klammer auf 45, Klammer zu, identifiziert zu werden. Es kann doch nicht sein, dass Horst Meier, Klammer auf 45, Klammer zu, sich als Susi Sorglos, Klammer auf 6, Klammer zu, ausgibt. Das darf doch nicht sein. Oder um es mal in Worten auszudrücken, die in der CDU häufiger verwendet werden, es kann doch nicht sein, dass... Na, also, jetzt ist also die Idee von dem Herrn Innenterroristen aus Hessen, dass mehr Vorratsdaten, also mehr Überwachung und unabhängig von irgendwelchen Taten, Speicherung sämtlicher Verbindungsdaten, irgendwem was helfen würde. Das bezweifle ich mal begründet, aber hey. So, gab's am letzten Freitag. Dann ein V, weil der Vorsitzende der Innenterroristenkonferenz, Boris Pistorius, hat einheitliche Qualitätsstandards für den Einsatz von Informanten gefordert. Es gehe um die Frage, ob Halb- oder Berufskriminelle überhaupt eingesetzt werden dürften, sagte Pistorius der DPA, der Nachrichtenagentur, die ja bekanntlich nicht genannt werden will. Von Mittwoch an wollen die Innenterroristen von Bund und Ländern bei ihrer Konferenz in Hangover unter anderem über die Neuausrichtung des Verfassungsgeheimdienstes sprechen. Kritiker bemängeln unter anderem, dass langjährige V-Nazi-Führer bisweilen die Distanz zu ihren Informanten aus den extremistischen Lager verlieren. Wobei derartige Fehler ja irgendwie spannenderweise nicht bei den inoffiziellen Mitarbeitern rund um Linke, zum Beispiel Bundestagsabgeordnete, bekannt sind. Ob das jetzt daran liegt, dass über die Geheimdienstler rund um die linken Abgeordneten insgesamt wenig bekannt ist, kann ich nicht einschätzen. Aber bei den Rechtsaußen ist es zumindest ja jetzt durch NSU und die diversen Untersuchungsausschüsse einigermaßen dokumentiert. Also mal davon abgesehen, dass ja auch wohl dokumentiert ist, wo denn nun eigentlich die Geheimdienste mal herkamen. Die sind nämlich von den Westmächten nach Ende eines gewissen Weltkrieges mit der Nummer 2 gegründet worden auf Basis von Figuren, die zu Nazi-Zeiten bereits durch intensive Überwachungstätigkeiten aufgefallen sind. Aber hey, das waren ja alles nur bedauerliche Einzelfälle. Ja, kommen wir auch noch zu. So, dann gab es einen Nazert, weil in der brandenburgischen Gemeinde Schorfheide hat nämlich die Polizei ein Neonazi-Konzert aufgelöst. Nach Angaben der Behörden hat ein Teilnehmer wiederholt den Hitlergruß gezeigt. Aber das ist doch ein bedauerlicher Einzelfall. Rund 650 bedauerliche Einzelfälle von Anhängern der rechten Szene aus ganz Deutschland waren zu der Veranstaltung auf einem Privatgrundstück im Ortsteil Finowfurt angereist. Den ganzen Tag über hatten hunderte Menschen friedlich gegen das Konzert protestiert, das unter Auflagen genehmigt worden war. Nein. Also, wir wissen doch alle, wer Nazis an irgendetwas hindern will, ist immer ein böser Terrorist, ein Linksextremist geradezu. Was machen eigentlich die Hoppelhasen hier auf der Wiese? Ja, rumhoppeln, okay. Es sind Hoppelhasen auf der Wiese. Fällt mir gerade erst auf, und zwar 3 Stück, sehe ich. Was passieren würde, wenn ich hingehe? Die hoppeln sie weg. Ja, also wir wissen doch alle, wenn die Nazis irgendetwas tun, dann ist das immer per se gut. Und wenn die bösen Linken sie daran hindern wollen, dann sind das ja böse Linksextremisten. Da ist noch einer. Und da hinten noch mehr. Also ja, Hoppelhasen auf der Wiese. So, dann gab es Mein Slam. Nach einer Attacke mit künstlichem Blut auf Räume eines islamischen Vereins in Mainz hat dann nämlich auch die Polizei festgestellt, dass man ein, also das ist ja ein bedauerlicher Einzelfall und das waren bestimmt die ganz bösen Linken, dass man damit nicht durchkommt. Und ermittelt dann mal in Richtung eines rechtsextremistischen Hintergrunds. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, erklärte ein Sprecher der Polizei in Mainz. Und dieses Kommissariat ermittele bei Straftaten mit explizit politischem Hintergrund. Auf etwa 10 Fenster im Eingang des Arab-Nil-Rhein-Vereins waren in der Nacht zum Samstag provozierende Plakate geklebt worden, die ein verstümmeltes Mädchen mit Kopftuch zeigen. Es handelt sich um Kopien eines Titelblatts des Time-Magazines von 2010. Vor den Räumen wurde die rote Farbe verschüttet. Nach Angaben der Polizei wurde nach 2 Personen gefahndet. Gemeinerweise ist das auch schon die letzte Meldung, die von dieser ach so großartigen Fahndung mir begegnet wäre. Also entweder waren die Fahnder mal wieder, bedauerlicher Einzelfall, nicht besonders engagiert, oder ihr großes Engagement hat es zumindest nicht in Nachrichtenmeldungen geschafft. Wenn ich raten müsste, würde ich aus der Tatsache, dass die NSU-Nazis 10 Jahre lang Morden durch die Lande ziehen konnten, schließen, dass die Fahnder natürlich hoch motiviert und stets bemüht waren und leider einfach nur zu doof. Apropos NSU, da gab es auch noch mal ein paar Meldungen. Wie zum Beispiel hier 2000, weil der sächsische Verfassungsgeheimdienst hat nämlich den NSU bereits im Jahr 2000 als Terrororganisation eingestuft, berichtet das ARD-Magazin Report Mainz in der Berufung auf interne Dokumente. Und zwar ist der Witz der, das ist noch vor dem ersten Mord, der NSU ja zugeschrieben wird, gewesen. Und da hätte wohl der sächsische Inlandsgeheimdienst Tatsachen zusammengetragen, die dann zu der Interpretation führten, ja, das ist terroristisches Verhalten, was die da an den Tag legen. Zumal man ja von heute aus gesehen nur sagen kann, schön, dass es auch gemerkt hat. Die eigentlich spannende Frage, von der ich nicht mitbekommen hätte, dass sie da beantwortet worden wäre, wenn doch schon der sächsische Inlandsgeheimdienst noch vor dem ersten Mord bereits gewusst hat oder zumindest geahnt hat, begründetermaßen, dass es sich um Terroristen handelt, warum wurde dann überhaupt gar nichts gegen die unternommen? Na, weil es wurde bekanntlich überhaupt nie irgendetwas gegen die Nazis getan. Ja? Völlig unbehelligt sind die durchs ganze Land gereist, haben Menschen umgebracht. Als sie es dann gewagt haben, eine Polizistin umzubringen, hat die Polizei immerhin es mal geschafft, den fetten Arsch in die Höhe zu bewegen. Und ja, Ärsche, die sich nicht bewegen, sind per se fett. Da ist mir scheißegal, wie dünn die Ärsche körperlich sind. Ja, das ist dann ein geistiger, fetter Arsch. Aber ja. So, das Ganze gab es auch nochmal in den Nachrichten. Der Verfassungsgeheimdienst in Sachsen war offenbar schon vor den Mordanschlägen des NSU über einen möglichen terroristischen Hintergrund der Gruppe informiert. Geht nach Informationen der ARD aus einem geheimen Dokument hervor, das dem Fernsehmagazin Report Mainz vorliegt. Darin soll das NSU-Trio schon im Jahre 2000, also 4 Jahre vor dem ersten Mord, unter Terrorverdacht gestanden haben. Die Ergebnisse seien aber nicht weitergegeben worden. Vor dem Hintergrund der Ermittlungsfehler, Pannen, bedauerliche Einzelfälle. Im Fall der NSU-Morde beraten die Innen Terroristen morgen über eine Neuausrichtung des Verfassungsgeheimdienstes auf Bundes- und Länderebene. Bei der Frühjahrskonferenz in Hannover geht es auch um künftigen Umgang mit V-Nazis in der rechtsextremen Szene. Weiteres Thema ist die Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Und anders ausgedrückt, die Geheimdienstler haben zu einem Zeitpunkt, wobei ich das mit den 4 Jahren irgendwie nicht glaube, die haben aber zu einem Zeitpunkt, als noch kein Mord stattgefunden hat, bereits die Diagnose gestellt, naja, also das ist Terrorismus, was die da betreiben. Oder betreiben wollen. So, sehr geehrte Geheimdienstler, ich hoffe, Sie haben eine verdammt gute Begründung, warum Sie dieses Schreiben ja nun offensichtlich immer noch nicht öffentlich zugänglich gemacht haben und warum Sie vor allen Dingen Ihre fetten Ärsche kollektiv nicht in die Höhe bewegt haben. Weil aus den Tatsachen, die sich seit 2000 ergeben haben, kann man schließen, dass sollten Sie doch tatsächlich etwas getan haben, auf der Basis dieses Schreibens, es nicht ausgereicht hat. No, sie waren hoch motiviert, sie haben sich stets bemüht, aber sie waren einfach zu doof, oder was? Oder waren sie Nazis? Also, ne, ich meine, die Möglichkeiten sind vielfältig. Na, das ist das, was ich erwarte, was so ein Untersuchungsausschuss am Ende rausspucken sollte. Wie konnte es denn eigentlich passieren, dass, obwohl die Tatsachen in den diversen Geheimdiensten in kleinen Brocken, aber doch immerhin ziemlich viele Tatsachen bekannt waren, niemand das Puzzle zusammengesetzt hat und vor allen Dingen überhaupt gar keine Aktivitäten in Richtung Ergreifung der Täter passiert sind. Ja, weil von den NSU-Nazis ist kein einziger ergriffen worden, ob der großartigen Polizeileistungen. Frau Schäper hat sich selbst gestellt. Und die beiden Uwes haben sich selbst entleibt. Also von daher, da hat die Polizei genau überhaupt gar nichts geleistet. Ja, und Anzahl Morde, die verhindert worden wären, sind auch immer noch keine aufgetaucht. Sieht so aus, als wäre kein 11. Mord geplant gewesen oder als hätten zumindest keinen 11. Mord versucht. Ja, insofern, Leistung der Polizei ist hier unzureichend. Anforderungen nicht erfüllt. So, dann... Gestern gab es dann auch noch die Bund-Länder-Kommission, die dann nämlich, also eine Bund-Länder-Kommission Rechtsterrorismus, verlangt von den Sicherheitsbehörden einen besseren Informationsaustausch. Bei der Aufklärung der Morde der rechtsextremen Terrorgruppe NSU hätten Polizei und Verfassungsgeheimdienst nicht gut zusammengearbeitet, hieß es im Abschlussbericht, der bei der Innenterroristenkonferenz in Hangover vorgelegt wurde. Auch die Justiz habe ihre Möglichkeiten nicht immer genutzt. Als Konsequenz fordert die Kommission, dem Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst eine zentralere Rolle zukommen zu lassen. Ich habe nur begründete Zweifel daran, dass das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst besonders qualifiziert ist für zentrale Aufgaben. Weil, also, mir wäre nicht bekannt, dass die jetzt nun irgendwie mehr geleistet hätten. Also genau genommen, nö. Ich würde da eher dafür raten, da komplett neue Leute hinzusetzen. Also von mir aus könnt ihr gerne ein Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst nehmen, wenn ihr es vorher entkernt, dass da kein einziger Alt-Nazi mehr übrig bleibt. Auch der General Bimbes, Bundesanwalt, soll nach den Empfehlungen mehr Kompetenzen erhalten. An den umstrittenen V-Leuten will die Kommission im Grundsatz festhalten. Die umstrittenen V-Leute. Nur nochmal als Gedächtnisstützer. Welche Aktivitäten sind aufgrund von Informationen der umstrittenen V-Leute entstanden? Weil, dass sie überhaupt keine Informationen fallen gelassen haben, das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein. Es gab ja mindestens zwei bedauerliche Einzelfälle von, es werden tatsächlich Aufenthaltsorte der NSU-Nazis von V-Nazis bekannt gegeben worden, denen einigermaßen offensichtlich nicht gründlich genug nachgegangen wurde, diesen Hinweisen. Weil also mir wäre halt nirgendwo begegnet, dass dann mobile oder Sonder- oder was weiß ich nicht Einsatzkommandos da eingeschwärmt wären, um ausfindig zu machen, ob da vielleicht Mörder sein könnten. Ein bisschen langsam ist der Herr Google, ne? So. Und dann kommt Trollfe noch vorbei und sagt da, kurze Durchsage der Innenministerkonferenz, der sich auf die Bund-Länder-Kommission bei Tagesschau bezieht. Wir scheißen auf die Erkenntnisse der Untersuchungskommission und deklarieren das NSU-Problem zu einer Serie von 60 unglücklichen Einzelfällen. Ich meine, ich witzel ja immer rum. Einzelfall bedauerlicher. Weil, also ich meine, so dreist, das immer noch als Einzelfälle zu verkaufen, kann man in der Anhäufung auch nur ganz schwer sein. Also da muss man dann schon unter intensiven Verständnisschwierigkeiten leiden. Fakten wie, dass der Anführungszeichen, Verfassungsschutz Anführungszeichen, auf dem rechten Auge blind ist und dass es ein komplettes Systemversagen gegeben hat, das leugnen die einfach. Und sie finden auch nicht, dass man Polizei und Verfassungsschutz pauschal für inkompetent erklären kann. Teufels Ergebnis daraus? Ich glaube ja, zu deren eigenen Wohl wäre es jetzt an der Zeit für eine Elektroschocktherapie. Und anschließend Sicherheitsverwahrung. Diese Menschen sind offensichtlich nicht mal ansatzweise in unserem Universum beheimatet. Auch beheimatet sind sie schon, die haben nur ein völlig anderes Weltbild. Was irgendwie, sagen wir mal so, ich kann mich da nicht reindenken, aber gut. Das bedeutet jetzt nicht viel. So, genau das dazu. Dann gab es auch noch den V-Treurig, weil in Hannover kommen die Innenterroristen von Bund und Ländern am Nachmittag zu ihrer Frühjahrskonferenz zusammen. Im Mittelpunkt. Die geht auf dem Weg, deswegen dürfen die Schuhe auch Peng-Peng-Geräusche machen. Ich kann sagen, weil hier auf dem Kies sollte da gar nichts Peng machen. Wo war ich? Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens steht die Neuausrichtung des Verfassungsgeheimdienstes nach der NSU-Mord-Serie. Warum man eigentlich den Bundes- und Landesinlandsgeheimdienst immer noch mit dem beschönigenden Namen Verfassungsschutz bezeichnet, obwohl er doch genau das nicht tut? Also ich meine, hallo, ein Geheimdienst, der nichts dafür tut, Leib, Leben und Freiheit von Bürgern zu schützen. Oder gar die Würde Da hat irgendwie im Grundgesetz noch niemand den ersten Artikel durchgelesen. Ja, den als Verfassungsschutz zu bezeichnen, ist dann schon, also Euphemismus trifft es nicht mehr. Neusprich vielleicht? Wie auch immer. Dazu legt die bunte Länderexpertenkommission ihren Abschlussbericht vor. Nach Informationen einer Zeitung kritisiert das Gremium darin Mängel am Informationsaustausch zwischen Geheimdienst, Polizei und Justizbehörden. Im Deutschlandfunk unterstrich Bundesinnenterrorist Bröhrig im Vorfeld der Konferenz die Notwendigkeit von V-Nazis in der rechtsextremen Szene. Herr Bröhrig, wir haben doch da jetzt gerade einen bedauerlichen Einzelfall von 10 bedauerlichen Einzelfall-Tötungen gehabt. Dann zeigen Sie doch mal hier auf der Tafel, inwiefern haben denn jetzt V-Nazis geholfen bei zum Beispiel der Verhinderung von Straftaten wie zum Beispiel Morden? Inwiefern haben die V-Nazis da irgendetwas verhindern geholfen? Oder wenigstens aufklären geholfen? Wie nein? Ja, also, Sie können sich ja gerne hinstellen und behaupten, V-Nazis wären so wichtig. Aber da könnte man ja jetzt einfach mal einen Realitätsabgleich betreiben und einfach mal vergleichen. Wir haben hier die NSU. Was haben im Dunstkreis NSU V-Nazis geholfen? Welche Informationen hätte es nicht gegeben oder welche Taten hätte nicht verhindert werden können ohne geheimdienstlich gesteuerte Informanten? Na, das erschließt sich mir jetzt nämlich irgendwie nicht. Von daher, Herr Friedrich, können Sie gerne behaupten, das sei notwendig, aber solange Sie es nicht beweisen können, das ist einfach mal eine unbewiesene Tatsachenbehauptung, die dann auch noch mit den Tatsachen kollidiert und als falsche unbewiesene Tatsachenbehauptung wieder zurückkommt. So, auch am Mittwoch gab es dann noch eine Linksuchung, weil die Bundesanwaltschaft ist gegen 9 Verdächtige vorgegangen, die eine linksextremistische Vereinigung aufgebaut haben sollen. Unter dem Namen Revolutionäre Aktionszellen haben sie laut den Ermittlungen seit 2009 mehrere Sprengstoffanschläge in Berlin verübt. Da hätte ich jetzt irgendwie nichts von Sprengstoffanschlägen gehört. Insofern nehme ich das jetzt erstmal als Behauptung hin. Aber ja. Am Morgen durchsuchte das Bundeskriminalgeheimdienstamt insgesamt 21 Wohnungen und andere Räume der Beschuldigten. Rund 300 Polizisten waren in Berlin, Magdeburg und Stuttgart im Einsatz, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Das ist, sieht zumindest heftig danach aus, dass das eigentlich nur die Weiterführung dessen ist, was als militante Gruppe vor Gericht gründlich gescheitert ist. Weil da sind ja so ziemlich sämtliche Verfahren eingestellt worden und die paar, die nicht eingestellt worden sind, ich weiß gar nicht, gab es da jetzt schon Urteile? Ja, also so unheimlich schlimme Terroristen können das nicht gewesen sein, weil da ist jetzt irgendwie Anzahl Verurteilungen doch eher sehr übersichtlich gewesen. Bei der militanten Gruppe. Militante Gruppe war übrigens als Begründung auch ganz gut, um Vollüberwachung von Personen einzuleiten. Da kann man mal Anne Roth befragen, die voll überwacht wurde als Lebenspartnerin eines angeblichen Mitglieds der militanten Gruppe. Weil das Wort, was war es doch gleich, Gentrifikation, das kann ja nur ein Linksextremist gekannt haben. Dummerweise ist nach den Vollüberwachungen das Wort Gentrifikation häufiger mal in meiner Timeline, in meiner Wahrnehmung aufgetaucht. Aber ja. So, dann gab es auch ein V-Gebnis, weil in der Debatte um die Identifizierung der V-Nazis des Geheimdienstes zeichnet sich bei der Innenterroristenkonferenz keine Mehrheit für eine zentrale Erfassung mit Klarnamen ab. Es sei nicht unbedingt notwendig, dass sie Klarnamen aufnehmen, sagte Bundesinnenterrorist Hans-Peter Bröhrig zu Beginn des Treffens der Ressortchefs von Bund und Ländern. Entscheidend sei, dass das zentrale Register aussagekräftig und aussagefähig für jeden sei, der damit umgehe. Oder anders ausgedrückt, da wird genau das bei rauskommen, was ich schon vor Ewigkeiten vorhergesagt habe. Da wird nämlich Adolf H. einmal als unter seinem Tarnnamen als kleiner Adolf und einmal unter seinen Tarnnamen als Herr H. Punkt geführt werden. Und niemand wird auf die Idee kommen, dass bei den zwei Informanten von verschiedenen Geheimdiensten es sich um dieselbe Person handelt. Und wenn es dann heißt, ja, es gibt hier von verschiedenen Informanten Informationen, dann werden hinterher alle ganz überrascht sein, wenn sich dann irgendwann mal rausstellt, ja, das ist übrigens dieselbe Person. Na, aber hey, also was kann da schon schief gehen? Eine Menge. Vor allen Dingen, ne, wofür braucht man doch gleich noch Informanten? Zeigen Sie doch mal, Herr Friedrich. Na, oder anders ausgedrückt, da kommt irgendwie nichts richtig bei rum. So, gab es auch noch eine Pulli-Schießung, weil Washington, ein Polizist der US-Bundespolizei, das wird wahrscheinlich das FBI gewesen sein, hat nämlich einen 27-jährigen Mann erschossen, der Verbindungen zu einem der beiden Verdächtigen des Terroranschlages von Boston gehabt haben soll. Wie das FBI mitteilte, tötete der Beamte den Mann während eines Verhörs. War nicht eigentlich Ziel eines Verhörs, Informationen zu erlangen und nicht Leute zu ermorden? Bedauerlicher Einzelfall, Schuss hat sich versehentlich gelöst. Mal ganz davon abgesehen, warum geht ein FBI-Fritzer? Nee, hier steht nicht, das ist doch erschossen. Warum geht ein FBI-Fritzer in ein Verhör mit einer Waffe rein? Hallo? Habe ich da irgendwas missverstanden? Gehört es jetzt irgendwie zu den Befragungstechniken des FBI, geladene und entsicherte Waffen irgendwelchen angeblichen Terrorverdächtigen an den Kopf zu halten, oder was? Ja, und vor allen Dingen, seit wann gehört es eigentlich zu den Ermittlungsmethoden des FBI, befragte Personen, beschuldigte Personen gleich zu erschießen? Ich hatte das irgendwie so verstanden, dass man da erst noch ein Gerichtsurteil für braucht, bevor man Menschen töten kann. Sonst ist es nämlich schlicht und ergreifend eine Straftat. Also, sehr geehrter Herr FBI-Bediensteter, machen Sie sich darauf gefasst, dass gegen Sie jetzt soeben strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen werden sollten. Der Mann, der aus der russischen Unruheregion Tschetschenien stamme, sei nämlich gewalttätig geworden. Der Polizist sei verletzt worden. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt. Der Getötete habe Verbindung zu dem mutmaßlichen Attentäter Tamerlan Tsarnaev gehabt, der auch schon bei der Verfolgungsjagd von der Polizei erschossen wurde. Bedauerlicher Einzelfall das. Das sind schon zwei bedauerliche Einzelfälle. Ab wie vielen bedauerlichen Einzelfällen hört es auf, eigentlich noch als bedauerlicher Einzelfall registriert werden zu können? No? Aber hey. Also das klingt alles irgendwie so ein bisschen total absurd. So ein bisschen total, aber ja. So, dann gab es auch nochmal Neues aus Boston, nämlich 3 in 2011. Der getötete mutmaßliche Bombenleger von Boston, Tamerlan Tsarnaev, soll nämlich vor einigen Jahren an einem Dreifachmord beteiligt gewesen sein. Naja, ich meine, da muss der FBI-Fritze nur noch zwei weitere Menschen ermorden, dann ist er auf der gleichen Stufe. 35. Und zwar habe das sein damaliger Komplize bei einem Verhör der US-Bundespolizei FBI gestanden, berichteten amerikanische Medien. Jetzt die Frage, ist das derselbe, der da erschossen wurde? Oder ist es noch ein anderer? Na, und hat er das verraten, bevor er damit bedroht wurde, dass er gleich erschossen wird, wenn er nicht irgendwas aussagt? Was übrigens üblicherweise als Folter durchgeht und deswegen die Aussagen eigentlich nicht mehr verwertbar machen sollte. Auch nicht, wenn irgendein FBI-Fritze die erpresst. Aber und ja, ist derselbe. Der Mann wurde während der Befragung von einem Polizisten erschossen, weil er plötzlich gewalttätig geworden sei. Oder anders ausgedrückt, diese Aussagen werden vor Gericht leider nicht wiederholbar sein, weil der Aussagende leider versehentlich eine Kugel in den Kopf oder wo auch immerhin gejagt bekommen hat von einem FBI-Fritzen, von dem man eigentlich annehmen sollte, dass er weiß, wie man mit Schusswaffen umgeht und nicht versehentlich jemanden erschießt. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Wenn der jemanden erschießt, dann wird das wohl Absicht gewesen sein, dass der erschossen werden sollte. Hoch. Ja, also jetzt haben sie dem ohnehin schon toten Bostoner Fritzen da auch nochmal einen Dreifachmord angehängt. Der kann sich ja nun nicht verteidigen, insofern kann man das auch gleich sein lassen. So, dann gab es auch noch das Londart, weil es da einen Vorfall in London gab. Und zwar soll Medienberichten zufolge ein britischer Soldat von zwei Angreifern getötet worden sein. Die Angreifer wurden anschließend von Polizisten angeschossen und schwer verletzt. Und zwar ist das irgendwie eine Geschichte, die ist so absurd, dass ich sie erst gar nicht ins Outline reingenommen habe und dann aber hinterher dann doch, weil irgendwie, naja, also wenn sich da jetzt noch eine ganze Story draus entwickelt, könnte es ja noch interessant werden. Und zwar ist das irgendwie eine Geschichte, dass da irgendwie zwei Fritzen mit irgendwie Hackgeräten bewaffnet einen britischen, überhaupt einen britischen? Von mir ist auch ein Amerikaner. Also jedenfalls einen Soldaten zerhackt haben sollen. Wait, what? Und da gibt es jetzt irgendwie so ein Gremium, was das Ganze als Terrorakt einstuft, weil wenn Menschen umgebracht werden, ist es ja bei Terror. Ständchen, es sei denn, die USA führte die Tat aus, dann ist es natürlich kein Terror, dann ist es bedauerlicher Einzelfall. So, dann gab es nämlich auch den Islam. Die beiden Verantwortlichen für den angeblichen Terroranschlag auf einen Soldaten in London sollen nämlich britische Staatsbürger mit Verbindungen nach Nigeria sein. Verlautete aus Regierungskreisen. Es soll sich um junge Leute handeln, die zu einer radikalisierten Form des Islam konvertiert sind, hieß es. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass sie Kontakt zu radikalen islamistischen Terrorgruppen wie Boko Haram in Nigeria gehabt hätten. Beide sollen noch heute von Antiterror-Experten der Polizei verhört werden. Wenn sie dann versehentlich hinterher verstorben da liegen sollten, dann handelt es sich natürlich auch um bedauerliche Einzelfälle. Kann man sich nie ausdenken, sowas. Also ja, kann man sich schon ausdenken, aber das ist dann so absurd, dass eh keiner glaubt. So, und dann gab es auch den Kamerad, weil der britische Premierminister Cameron hatte nämlich den Mordanschlag auf einen Soldaten in London als Angriff auf Großbritannien und den britischen Way of Life verurteilt. Es gebe im Islam nichts, was eine solche Tat rechtfertigen könne. Bla, bla, bla. Der tut dann also ganz besonders groß, trägt so dick auf, dass die ganzen Aussagen einfach mal hinter der Propaganda völlig verschwunden sind und er könnte seine Aussagen auch komplett sein lassen, weil, lass es einfach. So, genau, das dazu. Dann gab es noch die Strafhau bei Trollfe gefunden. Die Sache mit den V-Leuten ist noch krasser als bisher angenommen. AFP berichtet nämlich, dass die EU-Kommission V-Leute sogar bei schweren Straftaten wie Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz oder Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor Verfolgung schützen will. Money quote. Zudem müssten die Beamten des Verfassungsgeheimdienstes regelmäßig immer mit einem Strafverfahren wegen Anstiftung rechnen, wenn V-Nazis Straftaten begingen. No shit, Sherlock. Das ist ja auch die Idee. Ich meine, wo kommen wir denn am Ende raus? V-Nazis dürfen Atombomben zünden, alle anderen dürfen es nicht. Wie war das irgendwie? Verursachung einer nuklearen Explosion ist, glaube ich, ein Straftatbestand in entsprechenden deutschen Strafgesetzen. Und wenn das jetzt also irgendwie ein Geheimdienstfritze tut, dann ist das in Ordnung, wegen, weil ist halt in Ordnung. Sorry, das sehe ich jetzt gerade nicht ein, aber ja. Wenn der Verfassungsschutz in Straftaten involviert ist, dann müssen sie in den Knast. Und zwar alle. Einmal durch die gesamte Chain of Command durch, bis ganz nach oben. Unfassbar, dass da Ausnahmen geschaffen werden sollen. Ausnahmsweise gebe ich Trollfe mal recht. So, dann gab es was vom Atom. Nämlich ein Brand im Hamburger Hafen Anfang des Monats, wo nämlich ein Frachtschiff in Brand geraten ist, das versehentlich ein bedauerlicher Einzelfall radioaktives Material, nämlich Uranhexafluorid, enthalten hat. Dass in einem von den Containern Uranhexafluorid drinne war, das war der Feuerwehr auch bekannt, sie wusste nur nicht genau wo. So, und so lange, bis die Container mit Uranhexafluorid von dem Boot runtergeschafft waren, durfte man da dummerweise auch nicht mit sowas wie Wasser gegenpissen, weil Wasser und Uranhexafluorid machen zusammen irgendein ganz giftiges Zeug. Und das Ganze ist jetzt erst rausgekommen, weil bedauerlicher Einzelfall, das kann ja mal passieren. Kann man sich nicht ausdenken, sowas. Oder wie es hier die D-Radio-Nachricht in Schruben. Im Hamburger Hafen ist Anfang des Monats ein Frachtschiff in Brand geraten, das radioaktives Material an Bord hatte. Ein entsprechender Medienbericht wurde vom Innensenat der Hansestadt bestätigt. Zur Ladung habe auch das gefährliche Uranhexafluorid gehört. Der Hamburger Grünen-Abgeordnete in der Bürgerschaft, Charles, sagte dem NDR, es sei eine Ungeheuerlichkeit, dass der Senat nicht von sich aus die Öffentlichkeit über die beinahe Katastrophe informiert habe. Während des Brandes hatte nämlich am Rande des Hamburger Hafens der Eröffnungsgottesdienst des evangelischen Kirchentages stattgefunden. Oder anders ausgedrückt, es war auch noch eine größere Menge Personen als sonst in der Nähe. Und wäre das Zeug da irgendwie hochkritisch geworden, hätte es ein klitzewinziges Problem gegeben. Aber Einzelfall bedauerlicher. Und dann gab es auch nochmal das Gefasel, weil beim Brand eines Frachters mit radioaktivem Material im Hamburger Hafen Anfang Mai sind nach Behördenangaben keine Umweltschäden entstanden. Das Feuer sei professionell bekämpft worden, erklärten Vertreter des Innen- und Umweltressorts. Kritik gibt es an der Öffentlichkeitsarbeit der SPD-Landesregierung. Die Grünen in der Bürgerschaft nannten es ungeheuerlich, dass der Senat die Öffentlichkeit nicht über den Vorfall informiert habe. Durch eine Anfrage der Grünen war nämlich bekannt geworden, dass das Frachtschiff radioaktives Material an Bord hatte, während des Brandes fand in der Nähe der Öffnungsgottesdienst und so weiter. Und es bestand natürlich nie eine Gefahr für die Bevölkerung. Also, bis auf, wenn dann eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden hätte, aber dann wäre es ja eh zu spät gewesen, noch wen zu informieren. Und dann gab es auch noch die Hessenlehnung, weil Hessen sei nämlich nicht bereit, weitere Castor-Behälter mit Atommüll aus deutschen Kernkraftwerken aufzunehmen. Umweltministerin Puttrich sagte in Wiesbaden, die 21 aus Großbritannien kommenden Behälter müssten küstennah untergebracht werden, damit, wenn dann mal eine Sturmflut kommt, sie dann nämlich aufs Meer rausgeschwemmt werden. Oder was wird das, wenn es fertig ist? Okay, Frau Umweltministerin in Hessen, wie wäre es damit? Sie nehmen keine Castor-Behälter auf, dann erzeugen sie aber auch keine Castor-Behälter oder deren Inhalte mehr. Sämtliche Atomkraftwerke in Hessen werden sofort abgeschaltet und nein, es wird auch keine einzige Kilowattsekunde, Wattsekunde Strom aus einem Atomkraftwerk mehr nach Hessen importiert. Soll sich Hessen doch von Kuchen ernähren? Wie nein? Habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. So, in Frankreich ist dann am letzten Freitag ein Gesetz zur Legalisierung der Homo-Ehe in Kraft getreten, weil der Verfassungsrat in Paris wies alle Einsprüche der konservativen Opposition zurück. Frankreich ist jetzt liberaler als Deutschland, weil in Frankreich dürfen die auch Kinder adoptieren. Oder anders ausgedrückt, da ist das, was da mit dem Begriff Ehe bezeichnet wird, zumindest nicht auf irgendeine offensichtliche Art von der Ehe zwischen verschiedenen geschlechtlichen Personen unterschiedlich. Hier in Deutschland haben wir sowas nicht. Na, wir haben hier zwar eine neoliberale Regierung, aber die ist völlig unliberal. So, inwiefern war jetzt auch gleich die FDP nochmal liberal? Kann mir das vielleicht nochmal jemand irgendwie erklären? Ich scheine es ja irgendwie nicht zu verstehen. So, dann gab es auch natürlich Neues vom Wahlkampf. Unter anderem des Stonebridges Internetsexpertin Frau Joost, Professor Dr. Gesche Joost, die formulierte hochoffiziell, eine generelle Vorratsdatenspeicherung sei kritisch. Ausnahmen könne es nur bei schwersten Straftaten und nach rechtsstaatlichen Grundsätzen geben. Oder anders ausgedrückt, es hat schon bei der Datenspeicherung überprüft zu werden, ob mal irgendwann ein Vorwurf wegen schwerer Straftaten gegen jemanden erhoben werden wird. Nur dann dürfen die Daten vorratsgespeichert werden, sonst dürfen die Daten nicht vorratsgespeichert werden. Kann es sein, dass die Frau irgendwie das Konzept der verdachtsunabhängigen Verbindungsvorratsdatenspeicherung nicht durchdrungen hat, bevor sie sich meinte, dazu zu äußern? Dann Steinbrollung, weil SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Pierre Stonebridge würde im Falle eines Wahlsieges als erstes das Betreuungsgeld kippen. Außerdem will er dann auch gleich die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 0,001 Euro regeln. Weil dann ist ausgedrückt, bla 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 bla, im Falle eines Wahlsieges. Naja, also die Umfragen sehen im Moment nicht danach aus, dass ein Wahlsieg auch nur in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich wäre. Insofern, Bullshit. So, dann gab es Zehnsteinbruch, weil CSU-Landtag-Landesgruppenchefin Hasselfeld hatte nämlich SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Steinbrück Scheinheiligkeit vorgeworfen. Dieser sei ein Wendehals, wenn er ankündige, nach der Bundestagswahl das Betreuungsgeld abzuschaffen. Also Wendehals, ne, da gab es da mal was. Vielleicht sollte die Union da besser nicht so dicht schießen, weil Verlängerung der AKW-Laufzeiten, da war mal was. Ich erinnere mich da dunkel, dass da eine gewisse christlich-pseudodemokratische Union das mal, war es nicht sogar Gesetz gemacht hat. Nur um dann, nachdem da in Fukushima ein AKW bewiesen hat, dass AKWs übrigens nur begrenzt sicher sind, dann doch wieder zurückzurollen. Na, also das mit dem Wende als. So, dann gab es die Siegenda, weil SPD-Chef Pop Gabriel hatte seine Kritik an Teilen der Reformagenda 2010 des früheren BIM-Bis-Kanzlers Schröder bekräftigt. Er sehe etwa dringenden Korrekturbedarf in der Arbeitsmarktpolitik, sagte Gabriel, der Deutsche, einer Agentur für Presse. Als Beispiele nannte der SPD-Vorsitzende die Eröffnung des Niedriglohnsektors und eine zu starke Ausweitung von Leih- und Zeitarbeit. Das war doch genau Sinn und Zweck der Agenda. Und, Herr Popp, solange wie Figuren, die die Agenda damals wollten und auch immer noch wollen, in ihrer Partei als Nicht-Kanzlerkandidaten und hohe Führungstiere geführt werden, ist eine Kritik an der Agenda irgendwie nicht so richtig glaubwürdig. Oder anders ausgedrückt, wenn Sie Kritik an der Agenda-Politik machen wollen, dann sollten Sie vielleicht vor allen Dingen erstmal entweder die Politiker entsorgen, die die Agenda immer noch toll finden, oder die Politiker sollten vielleicht mal sagen, inwiefern sie denn ihre verfehlte Politik von damals für verfehlt erachten. Und was sie denn anders machen würden, wenn sie eine Regierung wären. Ja, ein Steinbrück, der sich hinstellt und was von einem Mindestlohn faselt, ist nicht so richtig glaubwürdig, weil derselbe Herr Steinbrück in einer Regierung als unter anderem Minister der Finanzen genau gar nichts dafür getan hat, dass irgendwie ein Mindestlohn irgendwoher kommen könnte. Oder zumindest nichts öffentlich. So, und dann gab es gestern irgendwie ein großes, die SPD inklusive irgendwelcher Vorgängerorganisationen ist dann 150. Und vergiftetes Lob vom Gauck zu ihrem 150. Geburtstag. Nein, die SPD ist im Zweifelsfall nicht geboren worden. Die ist aus keiner Frau rausgekommen. Von daher, geboren ist da gar nichts. Hat jedenfalls Bimbis-Präsident Joachim Gauck eine Würdigung fallen gelassen als treibende Kraft bei der Durchsetzung von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Zuletzt vor allen Dingen Freiheit für Ausbeuter, Gerechtigkeit für Ausbeuter und Solidarität mit Ausbeutern. Nachdem der Herr Gauck aber ja auch nur so tut, als wäre er irgendwie eine moralische Instanz, ist dieses Lob großartig passend. Die SPD tut auch nur noch so, als wäre sie eine Arbeitnehmerpartei. Gab es auch irgendwie eine Umfrage, die mir dann noch eben begegnet ist, dass irgendwie 59% der Befragten nicht mehr glaubten, die SPD sei eine Arbeitnehmerpartei. Was eventuell vielleicht irgendwas damit zu tun haben könnte, dass sie sich nicht für eine Partei verhält, derjenigen, die von kapitalistischen Ausbeutern kapitalistisch ausgebeutet werden. Um ein bisschen linke Propaganda-Begriffe zu verwenden. Ja. So, dann gab es Drogeln. Weil gestern hat US-Präsident Herr Obama nämlich strenge Richtlinien für amerikanische Drohnenangriffe gegen Terroristen erlassen. Der tödliche Einsatz bewaffneter und unbemannter Flugzeuge außerhalb von Kriegsgebieten werde stark eingeschränkt, sagte er in einer Rede vor der National Defense University in Washington. Er betonte, dass die Angriffe angesichts der Bedrohungen für die USA auch bisher immer angemessen, effektiv und legal gewesen seien. Aber nun trete der Kampf gegen den Terrorismus in eine neue Phase ein. Da ist gerade ein paar Tage vorher übrigens hochoffiziell verkündet worden. Ja, die USA hat insgesamt übrigens schon 4 US-Amerikaner mit Drohnen ermordet. Davon nicht alle absichtlich. Einzelfälle, bedauerliche. Versehen kann ja mal passieren. Versehentlich einen Menschen ermordet. Na, das passiert ja den Besten von uns. Aber bei einem Verhör beim FBI kann einem auch passieren, dass man plötzlich nur noch tot aus dem Verhörraum rauskommt. Kann ja mal passieren. So, und dann wies Trollfe gestern Abend auch noch darauf hin. Ich weiß nicht, ob euch das allen klar ist, aber nach internationalem Kriegsrecht ist ein Drohnenlenker ein legitimes Ziel im Krieg, weil er ist ja Soldat im Kampfeinsatz. Ja, der bringt schließlich Leute um. Also entweder unterliegt er den Regeln für Soldaten und darf dann auch nur als Kriegsgefangener genommen werden und nicht einfach so umgebracht, oder eben nicht. Und ob der da jetzt im Kriegsgebiet sitzt oder in Omaha oder Potsdam, spielt dabei keine Rolle. Und wenn die Drohnenoperatoren mitten in der Innenstadt zwischen zivilen Gebäuden sitzen, dann fällt das unter die Definition von menschliches Schutzschild. Was ja, wenn es irgendwie Ahmadinejad macht, ist das böse? Wobei, bei Ahmadinejad bin ich mir gerade nicht sicher, aber wenn das die bösen Terroristen aus dem Nahen Osten tun, dann ist das böse. Aber die Kasernen sind doch gar nicht zwischen zivilen Gebäuden, sagt er jetzt vielleicht. Mag sein, aber nachts geht der Drohnenoperator nach Hause zu seiner Familie und das fällt dann auf jeden Fall darunter. Ja, oder anders ausgedrückt, mit diesem ganzen Fernlenk-Mordwaffen sorgt der Westen gerade dafür, dass er sämtliche Kriegsregeln in einer Form benutzt, wie bei anderen Leuten das total böse wäre. Hoch. So, und dann kommen wir in der Musikecke an, in der sich Alison Krauss mit einem neuen Album, nämlich einem ein Stück großen Album, nämlich Spirals Preview, versteckt. Davon gibt es den einen Titel, nämlich Going Home Tonight, Pre-Album. 4 Minuten 30 ist der lang. Gefunden habe ich das Ganze bei Yamendo, wo ich es dann auch Creative Commons lizenziert herniedergeladen habe. So, und danach gibt es aus dem schönen Morgen vom 13. Mai den Herrn Küppersbusch zum Wahlkrampf. In 3 Minuten 53 auf und in die Ohren. So, genau. Und dann Teil 1 grün. Ich kann das halt komplett ja mal anmachen, um mich zu ärgern. So, dann ist nämlich Teil 1 plötzlich weg. So, und dann wünsche ich mir Feedback. Wenn ihr irgendwie eine Meinung zu irgendwas habt, von dem ich mich hier ausgelassen habe, wie zum Beispiel, ihr seid der Meinung, es ist völlig in Ordnung, wenn man vom FBI verhört wird, dass man dann versehentlich erschossen wird. Das ist natürlich kein Mord, weil hier bitte Begründung einsetzen, würde mich bei Gelegenheit interessieren. Oder irgendwie zu irgendwas anderem eine Meinung habt, die ihr mir mitteilen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das zum Beispiel in Form eines Kommentars unter dem compiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 376 Teil 1 einzutragen. Ihr könntet es natürlich auch in Form einer E-Mail an compiblog@gmail.com adressieren oder in Form eines Tweets oder app.net Posts an den jeweiligen Account @kompott adressieren. So, und dann muss ich mal gucken, dass ich hier nochmal wieder wegkomme und mal gucken, wann denn der große schlimme Regen kommt. Drohe ich jedenfalls damit, dass ich voraussichtlich unter Umständen möglicherweise vielleicht auch in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein könnte. Wie auch immer, wünsche ich euch dann viel Spaß mit Alison Krauss und dem Herrn Küppersbusch und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.
Much further now. where the grass is greener. My soul is loudly singing, and the sun becomes a home, and everything is falling, the curtains drop as she takes home, sees the darker side of me, and she still finds a light. It's not much further.
Mit Friedrich Küppersbusch.
In gut 4 Monaten ist Bundestagswahl und manch einer mag den Eindruck haben, der Drops ist längst gelutscht. Mit ihren Beliebtheitswerten muss Merkel eigentlich gar keinen richtigen Wahlkampf mehr machen und die Bundestagswahl wird langweilig. Klarer Sieg für die Union. Aber vielleicht kommt durch die kleinen Parteien doch noch ein bisschen Action in die Bundesbude. Die Piraten zum Beispiel sind nach ihrem Parteitag wieder hochmotiviert und angriffslustig. Oder die neue Anti-Euro-Partei Alternative für Deutschland. Die wird wegen drohenden Stimmenklaus von der CDU, CSU ganz genau beobachtet. Und das, obwohl beide Parteien, wie übrigens auch die FDP, derzeit unter der 5%-Marke liegen. Es kommentiert Friedrich Küppersbusch. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Machen die Kleinen den Wahlkampf vielleicht doch nochmal spannend?
Ich hoffe das. Genau wie ihr es beschrieben habt, sind ja im Moment CDU, SPD und Grüne rechnerisch untereinander in der Lage, eine Regierung zu bilden. Wenn wir mal voraussetzen, dass die Linke jedenfalls nicht in eine Koalition mit der CDU gehen würde. So, dann sind es eigentlich nur 3 Parteien oder noch ein bisschen nüchterner gesagt, Frau Merkel kann sich aussuchen, ob sie mit den Grünen oder mit der SPD eine Regierung bildet. Und wir können uns als Wählerinnen und Wähler also aussuchen, ob wir etwas vermeintlich sehr Langweiliges bekommen. Und die anderen sagen, das hat ja noch am besten funktioniert, die große Koalition mit Steinmeier. Da hat sich für Herrn Steinbrück die Arbeit dann gelohnt. Oder ob wir ja so eine Art Experiment bekommen, so wie Football's Coming Home, die Konservativen, die Freunde der gesunden Heide, der grünen Blume kommen nach Hause, also die Enkelchen von Herbert Kruhl, der als CDU-Abgeordneter die Grünen mal gegründet hat, gehen heim zu Mutti und sagen, jetzt machen wir die Version mal. Das wird den Grünen sehr wehtun. Also das sind die Koalitionsmöglichkeiten und deswegen wirkt dieser Wahlkampf so unfassbar langweilig und darauf reduziert, dass man bei jeder Umfrage guckt, naja, kommt denn die FDP an irgendwelche Prozentzahlen heran, dass sie den Käse vielleicht einfach weitermachen können, also schwarz-gelb. Das ist nicht der Fall und nun sind mit der Alternative für Deutschland, wie sie sich nennt, und mit den Piraten, welcome back, wieder 2 Spieler in der Arena, die das Ganze massiv durcheinander bringen können. Denn diese Parteien müssen sich selber gar nicht sehr viel nutzen, sie können aber sehr viel anderen schaden.
Nämlich wie?
Ah, die Frage wollte ich hören, es war jetzt ein bisschen überdeutlich.
Ja, blöder Rhetorikträger. Tut mir leid, Entschuldigung.
Ja, ich meine es so, die CDU, wenn sie der SPD schaden will, muss sie eigentlich nur irgendwelche Themen machen, die die Piraten stark machen. Sprich, wenn die CDU ihre Wähler motiviert und sagt, im Internet gibt's eigentlich, liebe ältere Mitbürger in den angeschlossenen Seniorenheimen, entweder den Podcast der Kanzlerin oder Kinderpornografie, sonst gibt's da nichts. Dann gehen natürlich die Piraten auf die Barrikaden und sagen, das stimmt nicht, netzfeindliche Politik, netzpolitische Geister. Das heißt, die CDU kann ihre Leute mobilisieren und gleichzeitig die Piraten hochheben, weil sie weiß, naja, das sind eher Grüne und eher SPD-Wähler, die dann zu den Piraten gehen. Und das Spiel kann ab sofort umgekehrt. Die SPD können die Grünen auch machen, wenn die eine konsequente Pro-Europa-Politik machen, für die sie stehen und wie sie in ihren Programmen steht. Dann werden sie zum Beispiel sagen, naja, langfristig kommen wir doch an Eurobonds überhaupt nicht vorbei. Langfristig werden wir nicht nur am Euro verdienen, sondern verdammt nochmal auch soziale Verantwortung, zum Beispiel für Griechenland, Portugal, Spanien und so weiter übernehmen müssen. Dann muss die CDU eiern und dann wird die AfD sagen, seht ihr wählt lieber gleich uns. So, und im Ergebnis dessen können nun beide Lager einander schaden und können zumindest eine Situation herstellen, wo wir ein 7-Parteien-Parlament bekommen. Und da muss dann ganz klein Programm neben Programm gelegt werden, um zu gucken, ja, würde das denn überhaupt gehen, eine CDU-Piraten-FDP-Koalition, oder würde Rot-Rot-Grün am Ende auf Bundesebene doch gehen müssen? Und in dem Moment ist der Wahlkampf wieder spannend.
Vielen Dank, Friedrich Küppers.